was mich antreibt, ist eigentlich, der Patient ist mein Arbeitgeber. Meinen Arbeitgeber muss ich so bedienen, loyal bedienen, dass er optimal eigentlich mit mir zufrieden ist. Ich drück's mal so aus. Und daraus entsteht ein Dienstleistungsgedanke. Wir verstehen uns als Dienstleister. Grundsätzlich bin ich froh, dass ich selbstständig bin, weil die Gestaltungsmöglichkeiten familiär, Privatbereich, in der Praxis, Freizeit etc. pp. Sind grundsätzlich 10-mal besser aus meiner Sicht als anderswo.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie wie immer jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in Ihrer Praxis oder in Ihrem Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Die deutsche Welt der Zahnarztpraxen steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Das alte Erfolgsrezept, Studium, Assistentenzeit und dann die eigene Praxis und der wirtschaftliche Erfolg ist garantiert, scheint so ohne weiteres nicht mehr zu funktionieren. Zwar sind infolge der Praxisabgabewelle genügend vielversprechende Praxen am Markt, doch so recht traut sich der dentale Nachwuchs nicht mehr in die freiberufliche Verantwortung. Eine überbordende Bürokratie, die Sorge vor existenzbedrohenden Regressen, der eklatante Mangel an qualifiziertem Personal und auch ein anderes Werteverständnis, was Arbeit, Familie und Freizeit betrifft, werden vielerorts als Gründe genannt. Dazu gesellt sich aktuell die gesetzlich angeordnete Honorarbudgetierung und die regionale Diskussion über deren Umsetzung in den Landes-KZV-Bereichen. Alles das ist wenig geeignet, den Nachwuchs zu motivieren scheinbar. Letztlich wachsen die Patientenansprüche bei gleichzeitiger, unter anderem inflationsbedingter Abnahme der Kaufkraft. Keine gute Zeit, eine erfolgreiche Praxis zu führen und zu gründen?
Ja, wir haben in der Folge 10 von Dental Minds mit Frau Dr. Pia Wöhner eine junge Zahnärztin gehört, die ihren Beruf liebt, trotz erheblicher negativer Erfahrungen in der Studienzeit und die sich für sich selbst eine unternehmerische, freiberufliche Zukunft gut vorstellen kann. Für unser heutiges Gespräch haben wir uns einen Zahnarzt eingeladen, der seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich gemeinsam mit seiner Frau eine Praxis führt, und zwar in Edenkoben, das ist in der südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Er ist Mitte 50 und stieg um die 2000er Jahre in die Praxis seiner Frau mit ein, verfügt also über eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung. Mit ihm wollen wir heute über seine Erfolgsrezepte der Praxisführung sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Christian Zimmermann.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend eingeladen bin. Ich bin eigentlich ein U-Boot-Fahrer. Den Herrn Schnieder habe ich zufällig auf unserem Praxisevent kennengelernt. Wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir zugehört. Ich habe ihm zugehört und ich bin mal gespannt, wie es heute Abend wird.
Ja, lieber Herr Dr. Zimmermann, das stimmt. Wir lernten uns tatsächlich auf einer wunderbaren, sehr werthaltigen, wie ich fand, Fortbildungsveranstaltung in Österreich kennen. Und im Rahmen meines Vortrags, da fielen Sie mir auf, weil Sie sich regelmäßig meldeten und zwar zu Punkten, wo ich eigentlich dachte, das hat ja eine gewisse Allgemeingültigkeit. Wieso kommt denn jetzt der Widerspruch? Sie widersprachen unter anderem zu der Auffassung, dass eine gute Webseite doch im Prinzip zur Grundausstattung einer Praxis gehört. Zu diesen Punkten und zu anderen kommen wir später. Vielleicht mögen Sie sich zunächst einmal kurz vorstellen, Ihren beruflichen Werdegang skizzieren und dann natürlich gerne auch den Entwicklungsgang Ihrer Praxis darstellen.
Ja, ich bin der gute 67er Jahrgang. Mittlerweile 57, bin 1986 als Sanitätsoffizieranwärter in die Bundeswehr eingetreten. Ich habe also über die Bundeswehr studiert, damals aber noch beurlaubt zum Studium, also zivil, war dann in Regensburg und in Heidelberg, habe dort mein Examen gemacht, 1993, gleichzeitig meine Approbation auch geschafft. Und anschließend war ich 9 Jahre in Verwendung bei der Bundeswehr als Sanitätsoffizier, Leiter Zahnarztgruppe, sowohl in Mülheim, Deutsch-Französische Brigade und dann in Speyer. 1995 habe ich meine Frau geheiratet, meine alte Jugendliebe und Freundin, die dann auch Zahnmedizin studiert hat. Und 1997 war ich dann so das Backup für die Praxisgründung in Edenkoben. Und wir haben das gemeinsam uns überlegt. Damals waren die Rahmenbedingungen, einfach um mal vielleicht so ein bisschen Historie spielen zu lassen, aus meiner Sicht deutlich schlechter als heutzutage. Wir haben Zulassungsbeschränkungen gehabt. Assistenzarztstellen waren fast nicht zu finden, fast unmöglich. Es gab ein sehr schlechtes Zinsumfeld, muss man ganz klar sagen. Wir haben 6-7% Zinsen bezahlt. Die Banken wollten hohe Bürgschaften als Neugründer. Schwierig. Mein Schwiegervater ist damals eingesprungen. Und es galt ein HVM. Das waren spannende Zeiten. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschlossen, das zu tun. Und es ist schon so gewesen, man hat eine gewisse Vision gehabt. Ich habe immer so ein bisschen auch Marktanalyse gerne betrieben. Man hat ja geguckt, was haben die Kollegen ringsum gemacht und vor allen Dingen geguckt, was machen sie nicht gerne. Und das war zum Beispiel in Edenkoben, das ist ein kleiner Ort, 5000 Einwohner, Kinderbehandlung.
Werbung. Für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufschampions und Schnäppchenjäger, gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Parodontosebehandlung war 1997 noch stiefkindlich. Die Heidelberger Schule war damals sehr fortschrittlich. Wir haben damals schon diesen Winkelhoff-Cocktail etc. pp. Eingeführt. Ich habe den Luxus gehabt, über die Bundeswehr eigentlich schon einen Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie mir zu erarbeiten. Und diese Dinge haben wir integriert. Das haben wir von vornherein angeboten. Wir waren uns auch nicht zu fein, mehr Kostenvereinbarungen zu machen. Das war ganz spannend. Das heißt, wir haben eigentlich so den dentalen Markt hier in unserem kleinen Städtchen neu aufgerollt. Also Nischen gesucht, Nischen gefunden und haben uns halt auch sehr früh mit digitaler Zahnheilkunde beschäftigt. Ich muss fairerweise sagen, in unserer Praxis habe ich noch nie ein Implantat gesetzt. Das ist außergewöhnlich, weil viele haben sich dort in der Zeit auch wirklich draufgestürzt. Meine Überlegung war eine andere. Wenn man Amalgamfüllung austauscht, der Wunsch ist ja weiterhin da, wird nächstes Jahr definitiv kommen als Amalgamverbot, dann brauchen wir Alternativen und Behandlungsmöglichkeiten, die uns vielleicht auch einen Weg raus aus der Budgetierung geben oder auch aus dem HVM. Und wir sind damals tatsächlich getroffen worden, uns hat der HVM, obwohl wir nur 2 Monate die Praxis offen hatten, mit 3000 D-Mark als Existenzgründer, wow, heftig getroffen. Und das war dann von vornherein so ein bisschen schauen, looking for a backup oder einfach einen Weg nebenher. Und diese Strategie habe ich eigentlich, seit wir die Praxis haben, konsequent verfolgt. Und das haben wir halt dann im Rahmen auch der Digitalisierung wunderbar umsetzen können. Also es hat eine fulminante Entwicklung gegeben. Ich kann sagen, dass wir jedes Jahr um 5% wachsen. Jetzt habe ich so ein bisschen die Bremse reingemacht aus Altersgründen. Wir haben den Luxus, dass unsere Tochter Zahnmedizin studiert. Der Nachfolger ist in Sicht. Aber das baue ich jetzt noch auf und aus. Und das ist so ein bisschen der Werdegang der Praxis, wo man einfach sagen muss, da können wir jetzt ins Detail gehen. Ich bin andere Wege gegangen als meine Freunde, als meine Studienkollegen, die wieder im Nachgang jetzt diesen Weg auch einschlagen.
Ja, das klingt sehr interessant, weil das wirklich ein Weg ist, der so ein bisschen unbeeindruckt scheint von den Dingen, obwohl es Sie ja doch getroffen und beeindruckt hat, haben Sie ja gerade eben gesagt. Wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie sich dann damit auseinandergesetzt und haben dann gesagt, okay, so ist es jetzt mal, dann haken wir das ab und dann haben Sie eigene klare Vorstellungen entwickelt, wie Ihr Weg sein soll? Was ist Zahnmedizin für Sie dann gewesen? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sich dann Nischen gesucht, auch direkt auf Zerek. Das war damals ja noch ein bisschen Abenteuer. Das war ja noch Zerek 2, ne?
Das war Abenteuer, ja. Aber das war Zerek 2. Wir haben eine Fortbildung gemacht. Das hat funktioniert. Ja, und wir haben damals eine spannende Fortbildung gemacht. Das war Professor Dohm in Ludwigshafen. Habe ich auch so als, sag mal, Aufhänger für die Praxis, Gewinnen fängt mit Beginnen an. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn Sie auch mal Lernkurven sehen, die ersten 10, sagen wir mal, gehen vielleicht in die Tiefe. Aber diese 10 müssen Sie durchhalten und dann steigt die Lernkurve steil an. Und das war das Risiko, was wir vielleicht eingegangen sind. Zerec 2 hat auch schon funktioniert. Ich habe Patienten jetzt noch, unsere Praxis ist jetzt 27 Jahre am Markt, die noch die ersten Zerecs drin haben. Das ist spannend.
Wie haben die Patienten darauf reagiert? Also das war ja dann sicherlich in dem kleinen Ort, Sie sagten schon, auch in dem Umfeld damals, südliche Weinstraße ist jetzt nicht so das, der Burning Point der Zahnmedizin gewesen. Wie haben die Patienten darauf reagiert? Haben die das angenommen oder haben sie da auch Widerstände überwinden müssen? Weil unter dem Motto macht ihr Nachbarkollege ja auch nicht.
Das war neu, es war zukunftsfähig, es war eine Vision da und das müssen sie leben. Das war überhaupt kein Problem, Zerec zu etablieren. Also ich kann ganz klar sagen, wenn Sie da hinten dran stehen und wirklich konsequent das durchziehen, auch für sich selbst. Wir hatten noch keine Kinder. Ich saß sonntags in der Praxis, habe die erstmal indirekt gemacht, habe dann trainiert und dann habe ich sie angefangen, direkt zu machen. Aber Zerec zum Beispiel ist ein Chairside-System und wir haben von Anfang an eigentlich geschaut, eher eine bedürfnisbezogene Zahnheilkunde zu machen. Wie würde ich es gerne für mich haben? Es ist doch toll, wenn Sie in einer Sitzung mit einer Anästhesie komplett fertig versorgt werden und am nächsten Tag in die USA fliegen können. Besser geht's doch gar nicht. Ja? Und das ist ja von klein nach groß gewachsen. Da haben Sie erstmal Inlays gemacht. Da kamen ja damals die Mehrkostenvereinbarung auf. Dann kamen so die Teilkronen. Dann kam ja Zerec 3, Zerec 4, Zerec 5 jetzt. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Ja, aber diesen Weg bin ich halt gegangen. Ich war auch bereit, Widerstände zu überwinden oder wir waren bereit. Und es ist immer eine Frage der Kommunikation. Also das ist immer die Frage, wie bringen Sie es rüber? Auch Kunststofffüllung damals, das war ja alles noch mit Amalgam. Das war bei uns überhaupt kein Thema. Wir haben die Zahnreinigung etabliert in Edenkoben. Das gab es damals hier nicht. Ja, also von daher, das ist immer eine Frage der Überzeugung der Patienten und wie sie selbst hinten dran stehen. Halbherzig dürfen Sie es nicht tun.
Sie haben ja so ein bisschen die äußeren Umstände beschrieben Ihrer damaligen Gründung. Sie sind ja in die Praxis Ihrer Frau eingestiegen. Das heißt, Ihre Frau war ja schon vorher niedergelassen. Können Sie berichten, was die Motive Ihrer Frau waren, in die Niederlassung zu gehen?
Ich habe ja Nebentätigkeit bei der Bundeswehr gehabt. Ich war ja Sanitätsoffizier, 16.30 Uhr Dienstschluss. Dann haben wir zusammengearbeitet. Das war von vornherein ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir haben uns von vornherein überlegt, wie können wir uns strategisch effizient aufstellen. Wir haben auch damals schon im Zahnersatzbereich die Verblendungen gemacht, vollumfänglich. Das heißt, wir waren von vornherein in der GOZ. Wir haben geschaut, dass wir nicht das machen, was die anderen machen. Die Qualität musste stimmen. Ich hatte einen hervorragenden Zahntechniker in Freiburg. Wir haben die Sachen geschickt. Das hatte ich aus Mülheim mitgebracht damals. Da waren wir bereit zu. Und wir haben uns unser Klientel erarbeitet. Sie bekommen das Klientel in die Praxis, was Sie sich verdienen, was Sie sich erarbeiten. Das müssen Sie aber tun. Das fällt nicht vom Himmel.
Hat es irgendwann mal eine Überlegung gegeben, bei der Bundeswehr zu bleiben und dort im Grunde den Dienst weiter zu vollziehen und sich nicht in die Niederlassung zu begeben?
Unser erster Steuerberater, sehr große Kanzlei in Mannheim, hatte mir das damals geraten. Und ich habe gesagt, ich habe da keine Lust zu bleiben, weil Rennpferde, die rennen wollen, dürfen bei der Bundeswehr nicht rennen. Und das war von vornherein klar, dass ich das nicht tun werde. Man muss auch fairerweise sagen, wir haben 4 Kinder. Meine Frau war irgendwann, glaube ich, auch froh, dass dann nicht mehr zwischen Stillen und meinem Arbeitszeitende hin und her jongliert werden musste, dass ich dann auch das Großteil dann geschultert habe, sage ich ganz klar. Also das war auch familiär geschuldet, dass ich in die eigene Praxis gehe. Und die Bundeswehr war für mich Mittel zum Zweck. Damals gab es wenig Studienplätze. Ich habe zwar ein sehr gutes Abitur gehabt, aber wir waren die geburtenstarken Jahrgänge. Es gab eine Ärzteschwemme. Jetzt gibt es zwar keine geburtenstarken Jahrgänge mehr, aber es gibt keine Studienplätze mehr. Das ist das gleiche Szenario wie damals bei uns. Ja, das ist spannend, aber es ist leider so. Ja, und der Bedarf ist da. Also wir haben 3 Monate Wartezeit auf Termine.
Ich habe die Bundeswehr auch erleben dürfen als W15er damals. Und natürlich war die Zeit dort, das war nicht überbordend schön. Aber andererseits hat mir damals die Bundeswehrzeit eine Menge Motivation gegeben. Ja? Die Motivation, doch genauer zu wissen, wohin man dann danach auch eigentlich gehen will, welchen Weg man gehen will. Das war vorher etwas diffus, aber danach war es für mich ziemlich klar. natürlich nicht bei der Bundeswehr bleiben, das heißt natürlich nicht. Und ich würde heute auch drüber nachdenken, Offizierslaufbahn zu machen. Aber damals war das eben, ja, überhaupt nicht schick, zur Bundeswehr zu gehen. Und dann ist man aber trotzdem, ich habe mir da eine Menge Motivation rausgeholt. Ich glaube, Sie haben auch eine Menge gelernt bei der Bundeswehr, was später möglicherweise für die Tätigkeit in der Praxis von Wert gewesen sein könnte.
Absolut. Personalführung. Ja, Sie haben ja, ich war ja Stabsoffizier. Damals waren die Standort-SAN-Zentren da, die haben Personalführung machen müssen. Sie haben im Prinzip das ganze Personalmanagement gemacht. Sie konnten kurativ sich ausprobieren, sage ich jetzt wirklich mal so. Die Bundeswehr hat Sie auf Fortbildung geschickt. Ich war 3 Monate auf Lehrgängen. Das war Luxus pur. Ja, und ich kann nur sagen, auch das, was ich strukturieren gelernt habe, ich führe diese Praxis auch. Auch führen durch Vorbild. Ja, das ist auch für mein Personal, glaube ich, unendlich wichtig. Die wissen ganz genau, wenn ich was entscheide, wo geht die Reise hin? Ja, wir tun das, ja, oder das ist auch dieses Zauberwort, tun, ja, das ist das, was ich auch in vielen Bereichen vermisse, ja, dass einfach mal über den Schatten gesprungen wird und es ist auch klar, dass es ein Weg ist, der ist auch manchmal steinig, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Nicht jeder Weg ist gerade oder geht bergab, das ist auch klar. Das habe ich definitiv bei der Bundeswehr gesehen und meine Freunde, alle sehr erfolgreiche Sanitätsoffiziere, sind alle bei der Bundeswehr weggegangen, sitzen jetzt bei Porsche, die sitzen bei SAP, die sitzen in großen eigenen Praxen. Das hat sich gelohnt. Ich war 16 Jahre dabei, aber ich würde es, glaube ich, wieder machen, wenn ich die Chancen so hätte.
Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Also ich kenne das aus familiärem Bezug auch. Das Führen lernen. Ja. Ganz wichtiger Teil ist, der vielen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten fehlt oder wo die sich sehr, sehr unsicher fühlen, wo sie keine Chance hatten, auch bis jetzt sehr häufig Erfahrungen zu sammeln, wenn sie jetzt nicht in eine Praxis kommen, wo jemand ist, der das gut kann. Oder wenn sie sich viele diese Coaching-Kurse zum Thema Personalführung oder überhaupt sich selbst führen, ist ja auch ein Punkt, sind ja immer gut gebucht sprechen dafür, dass das, glaube ich, eines der großen Hindernisse sein, denn Hindernisse ist für diese selbstständige Tätigkeit in der Praxis, dass viele sich das nicht zutrauen, weil sie diese Führungsaufgabe nicht meistern können oder glauben, nicht meistern zu können. Haben Sie junge Zahnärzte in der Praxis? Haben Sie Assistenzzahnärzte dabei?
Wir sind mittlerweile zu viert. Ich habe zwei, eine jüngere Kollegin, eine etwas ältere Kollegin, älter. Ist 46, 10 Jahre jünger als ich. Die andere Kollegin ist 36. Und meine Frau natürlich noch dabei, die ist genauso alt wie ich. Und das ist schon so, da funktioniert es eigentlich ganz gut, aber sie wollen auch diese Führung haben. Ja, also es ist schon so, sie lernen es nicht. Und unser Luxus war natürlich auch im Rahmen der Existenzgründung, wir haben mit einem Azubi angefangen und einer ZMF und den Rest haben wir selbst gemacht. Ja, das heißt, wir sind von ganz klein mit 2 Stühlen auf 4 Stühle jetzt mit 14 Angestellten gewachsen. Aber wir sind von innen heraus gewachsen. Wir haben uns nicht eine große Infrastruktur erst geschaffen, um sie zu füllen, sondern wir haben die Infrastruktur immer dem Praxiswachstum angepassen können und auch wollen. Ja, auch damit es überschaubar bleibt, auch kontrollierbar bleibt, was ganz entscheidend ist aus meiner Sicht. Ich kann es so nur so sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Hotel komme, was familiengeführt ist, wo der Chef gut führt, das sehe ich sofort. Da, wo es nicht geführt ist, dann gehe ich wieder.
Also den Mut zu haben, klein anzufangen tatsächlich und nicht alles schon perfekt fertig haben zu müssen. Das ist ja, glaube ich, so ein Anspruch, der viele junge Kolleginnen und Kollegen derzeit beutelt. Ne? Diese Angst davor, das nicht bewältigen zu können. Jetzt haben Sie ja erzählt, dass Sie sich Nischen gesucht haben. Kinderzahnheilkunde und andere Bereiche. Zerek natürlich damals ein frühes Thema, CAD/CAM. Und Sie haben auch uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie diese Nischen immer wieder neu justiert haben, also sozusagen sich mit der Zeit gegangen sind. Das ist nicht einmal ein Konzept gewesen, das Sie durchgezogen haben, sondern Sie passen es immer wieder an. Wie machen Sie das? Auch Entscheidungen für Investitionen oder Reevaluierung? Wie bewerten Sie das, was Sie tun, wo Sie sich verändern müssen, wo Sie sich neu justieren müssen?
Spannendes Beispiel, letzte Woche. Meine Mitarbeiterinnen sind zu mir gekommen, Nachfrage nach Bleaching sehr hoch, nimmt zu. Wird immer mehr. Wir haben eine große, relativ viel Prophylaxe. Jetzt können wir es digital abbilden. Wir brauchen keine Abdrücke mehr nehmen. Wir scannen das. Wir können die STL-Files in einen Drucker schieben. Dann werden die Schienen gemacht für die Helferin, neue Aufgabenbereiche. Und dann wird kalkuliert. Ein Tiefziehgerät kostet 2000 Euro. Wenn man dann von 10 Bleachings jetzt mal niedrig gegriffen ausgeht, das haben wir innerhalb von 4 bis 6 Wochen drin. So werden letztendlich Investitionen irgendwo hinterfragt. Zerek, jetzt als Beispiel, wir haben 2001 2018 die MCX5 dazugenommen. Das heißt, wir haben auf Zirkonoxid umgestellt mit der PrimeScan. Ein gigantischer Wertgewinn für die Praxis. Wir können den gesamten festsitzenden Zahnersatz in der Praxis selber abbilden. Ja, was das allein bedeutet vom Heil- und Kostenplan, was die Wertschöpfung angeht, unvorstellbar. Aber die hatten wir innerhalb von einem Quartal drin. Wir haben einfach mal hochgerechnet, wie viel Kronen lassen oder Brücken lassen wir liegen, wenn wir es nicht tun. Da brauchen Sie nur in Ihr Bestellbuch zu gehen, mal durchzugucken, was geht. Oder gucken Sie sich Ihre Laborrechnung an, die Sie ans Fremdlabor bezahlen. Das können Sie rechnen. Das können Sie sich einfach mal überschlagen. Und dann müssen Sie sich überlegen, kriege ich das selber hin? Das ist dieses Münchhausen-Prinzip, von dem ich gerne spreche. Sie können sich selbst am Schopfe aus dem Sumpfe ziehen. Sie müssen nur bereit dazu sein.
Das klingt spannend. Von den Erfahrenen lernen heißt ja auch, und da gehe ich nochmal zurück in Ihre Gründerzeit hinein. Die jungen Praxisgründerinnen und Gründer haben ja zunächst einmal Sorge, dass keine Patienten kommen. Wenn man nicht gerade eine gut laufende Praxis übernommen hat, wo möglicherweise schon ein Patientenstrom da ist, dann sitzt man und wartet. Wie war das bei Ihnen?
Ja, meine Frau saß da und hat gewartet. Das war so. Aber wir kommen aus der Region. Natürlich kommen dann die Freunde, dann kommen die Bekannten, dann kommt dann so ein bisschen die Mundpropaganda auf. Und es ist auch ein gewisser Wechselwille natürlich auch vor Ort. Da sind ja viele ältere Kollegen, die auch, wo es keine Termine gab oder die Wartezeiten auf Termine zu lang waren. Also sie fangen nie wirklich bei Null an. Und dann geht es natürlich auch um das Menschliche oder das Zwischenmenschliche. Das sind auch so Praxisprinzipien. Wir haben keine Wartezeit in der Praxis. Wenn ein Patient einen Termin hat, kommt er on the minute dran. Also wenn ich im Jahr 2 Termine eine Viertelstunde zu spät bin, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Wir können uns planen, wir können uns strukturieren. Das können Sie sich erarbeiten. Und in einer Anfangsphase ist es natürlich hilfreich, sich dort, sagen wir mal, auch wieder Merkmale zu schaffen, ja, ein persönliches Verhältnis zum Patienten aufzubauen. Ich rede auch gerne mal mit dem Patienten über seine Kinder oder über Urlaub oder was auch immer. Das gehört dazu. Das Professionelle erwartet er sowieso. Dafür haben wir unser Studium. Aber dieses Zwischenmenschliche ist, denke ich, ganz wichtig. Und dann natürlich die Verlässlichkeit, die Zuverlässigkeit auch in den Heil- und Kostenplänen. Das muss durchkalkuliert sein. Das muss ganz klar strukturiert sein. Da sind wir ganz stringent. Also wenn ich einen Heil- und Kostenplan schreibe, dann ist der, da kommt die Rechnung 1:1. Punkt. Eher sogar ein bisschen billiger, aber nie mehr. Nur als Beispiel. Ja? Und das sind einfach so Dinge, die mir persönlich auch, wenn ich irgendwo ein Geschäft mache oder wenn ich einen Kostenvorschlag für ein Auto oder sonst was haben will, ja, das will ich genauso haben. Ja, da gehe ich immer von mir aus. Wie hätte ich es gerne für mich persönlich? Und das leben wir in der Praxis.
Also ich sage ja dann auch den Mandantinnen und Mandanten, wenn sie nicht zum Thema Praxisgründung kommen, seien sie doch relativ froh, dass es erstmal langsam losgeht, dass sie sich erstmal eingrooven können, dass sie erstmal den Alltag kennenlernen, die Behandlungstechniken vertiefen können. Das muss nicht gleich sofort losgehen. Das heißt, man muss auch in der Finanzplanung durchaus auch diesen etwas dünneren Weg vorher auch planen und auch abdecken. Ne? Haben Sie noch in Erinnerung, wie lange das bei Ihnen gedauert hat, bis das so richtig ans Laufen kam? Ganz grob so, wie die Zahlen so waren, die Patientenzahlen?
Also grob würde ich mal sagen, wir haben sicherlich 2 Jahre gebraucht, um dann mal so die schwarzen Zahlen zu sehen. Es war aber auch von Anfang an so geplant. Ich habe ja einen Beamten-Salär bekommen. Ich war das Backup. Meine Frau musste erstmal kein Geld verdienen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich darauf einstellt. Wir sind aber auch anders vorgegangen, glaube ich, als bei der Praxisgründung als andere. Ich habe damals einen relativ guten Draht zum Depot gehabt und habe denen gesagt, passt auf, wir haben 400.000 D-Mark. Und da muss drin sein, das. Also mit OPG, Zahnfüllen, 2 gescheite Stühle, jetzt nicht die Top-Stühle, aber gut, solide, eine gescheite Rezeption. Und wir haben damals schon mit Mehrplatz digital angefangen, also mit Computeranlage. Das muss gehen. Und es ist gegangen. Und dann haben wir geguckt, dass wir Geld erwirtschaften, dass wir dann auch im Prinzip unsere, sagen wir mal, davon leben können, unsere Schulden auch bezahlen können. Aber wir haben 15 Jahre gebraucht, auch die Praxis zu bezahlen. Das muss jedem klar sein. Das fällt nicht vom Himmel. Aber mit einem guten Steuerberater, mit einer guten Planung hinten dran, das halte ich für existenziell. Der Steuerberater der muss Ahnung haben, der muss aus dem Fach sein und der muss im Grunde genommen die Weichen stellen für die Zukunft. Dann läuft das. Und da haben wir auch 2 verschlissen, bevor wir da waren. Das war auch, Moment, 2002. Ja, wir haben 5 Jahre gebraucht, bis wir den richtigen hatten. Und den Rest haben wir so ein bisschen intuitiv gemacht. Das hat gut funktioniert, aber der hat uns jetzt wirklich strukturiert. Wir sind mittlerweile persönlich befreundet. Ja, das funktioniert hervorragend. Konservativ, aber wir haben unsere Altersvorsorge in trockenen Tüchern. Ich kann mit 60 in Rente gehen, wenn ich will. Mhm. Und das ist für mich entscheidend. Und die Investitionen, die jetzt kommen, das ist, Entschuldigung, Pillepalle. Ja, das läuft von allein.
Der zahnärztliche Nachwuchs verweist ja bei der Frage nach den Gründen für die mangelnde Lust an der Freiberuflichkeit häufig auf die Bürokratisierung, auf die sich verschlechternden rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, also ich nenne nur Datenschutz, Grundverordnung und all diese Dinge, die man dann auch als junger Zahnarzt erstmal wahrscheinlich vom Hörensagen kennt. Jetzt haben Sie ja berichtet, dass das bei Ihnen gar nicht großartig anders war. Auch Sie sind zu einer Zeit gestartet, wo man Ihnen das Geld nicht nachgeworfen hat, ganz im Gegenteil. Sie sind zu einer Zeit gestartet, wo es auch schon genügend Zahnärzte eigentlich am Markt gab. Patienten waren eigentlich auch genügend da. Was sagen Sie den jungen Zahnärzten, wenn sie gefragt werden, ob sie für eine Niederlassung voten würden oder eben nicht?
Grundsätzlich bin ich froh, dass ich selbstständig bin, weil die Gestaltungsmöglichkeiten familiär, Privatbereich, in der Praxis, Freizeit etc. pp. Sind grundsätzlich 10-mal besser aus meiner Sicht als anderswo. Ja, das ist mal was ganz Entscheidendes. Das nächste ist dieser ganze Bürokratie-Wust, gerade in der Neugründungsphase, wenn noch nicht so voll ist. Das kann man sich doch alles strukturieren. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt mittlerweile eine ZMV habe. Spitzenkraft bezahle ich auch sehr gut. Das geht Hand in Hand. Die nimmt mich an die Hand, ich nehme sie an die Hand. Wir ergänzen uns. Sie will die Praxis voranbringen. Sie ist digital affin. Aber da ist die junge Generation noch viel besser als ich eigentlich. Ich schreibe ja nicht mal gerne WhatsApp. Ja, das ist für mich schon fast ein Graus. Ich bin zerrig super, aber der Rest ist für mich, das macht meine Frau besser als ich. Das machen meine Kinder besser als ich. Das macht meine ZMV besser als ich. Aber die Strategie, diesen Overview, den habe ich. Ja, das heißt, und da diskutieren wir und das versuchen wir dann auch sinnvoll umzusetzen. Und Sie können durch die Digitalisierung ganz viel Verwaltungswust eigentlich wegschießen. Ich sage es einfach mal so. Ja, da macht man sich eine gescheite Firewall vorne dran, da ist der Datenschutz schon mal gelaufen. Dann kommen die Unterschriften auf dem iPad. Das geht alles digital mittlerweile. Das kann man sehr, sehr gut, gerade eine Neugründung, glaube ich, etablieren, weil man von klein nach groß wächst. Wir mussten es in eine große Praxis einbinden, da war es schon mehr Arbeit, aber es hat auch super funktioniert. Ja, und da muss ich sagen, selbst das QM, das läuft ja alles bei uns über die Bezirkszahnärztekammer, da wird immer eine Helferin da sein, die da auch Spaß dran hat und das kann man auch gut wegdelegieren. Das musste ich auch erst lernen, delegieren. Ja, das Delegieren ist was ganz Entscheidendes. Wenn Sie alles an sich ziehen, werden Sie irgendwann kaputt gehen. Ja, das war bei mir auch so ein Punkt. Meine Frau war 2015 schwerstkrank, ja, war lebensbedrohlich und da mussten wir umstellen. Das ging gar nicht mehr anders. Haben noch einen Generationenwechsel, Gott sei Dank, in der Praxis gut hingekriegt. Also mit den Helferinnen. Eine ZMV ist gegangen, eine ist gekommen. Dann Mutterschutz und so weiter. Das müssen Sie alles organisieren, aber da müssen Sie flexibel sein. Und es geht immer weiter. Sie müssen es nur wollen. Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Wenn mir eine Helferin kündigt, sage ich ganz klar, eine Tür geht zu, eine Tür geht auf. Es wird sich immer wieder was tun. Ja, wir haben jetzt eine verloren, jetzt haben wir wieder eine Vollzeitkraft. Funktioniert super. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Und wir probieren sie alle aus. Alle, die sich bewerben, werden ausprobiert. Wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch Nein sagen.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal, quint.news.
Zum Thema Personal kommen wir gleich nochmal etwas intensiver. Ich fand das hochspannend mit dem Thema Delegation tatsächlich. Ich kenne noch so wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die am Sonntagnachmittag Rechnungen schreiben, weil das im Prinzip so ein bisschen, ich weiß nicht, was sie antreibt, aber es muss irgendwo doch ein besonderer Genuss sein, wobei ich dann sage, das ist eigentlich Freizeit oder eben Planungszeit oder was anderes. Aber Delegation ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Jetzt haben wir uns ja intensiv mal mit den äußeren Faktoren des Marktes beschäftigt. Und lassen Sie uns mal gemeinsam, Dr. Zimmermann, den Blick in die inneren Faktoren einer Praxisführung legen. Und ich glaube, und das hört man ja bei Ihnen deutlich raus, es kommt ja, Sie haben klare Strukturen und ich glaube, Sie haben auch klare Wertevorstellungen. Und können Sie uns einige von diesen Wertevorstellungen oder von Ihren Grundprinzipien nochmal nennen, die Sie antreiben und auch Ihre Frau, die ich ja auch dankenswerterweise kennenlernen durfte? Welche Werte treiben Sie an?
Ich sage jetzt mal so, für mich ist eine Praxis eigentlich fast schon ein Uhrwerk. Das ist so mein Baby. Ich mag Uhren und ich bin auch nur ein Zahnrad in diesem Uhrwerk. Das ist mal das eine. Und es geht um Präzision. Das ist ja unserem Beruf geschuldet. Und was mich antreibt, ist eigentlich, der Patient ist mein Arbeitgeber. Und meinen Arbeitgeber muss ich, sagen wir mal so bedienen, loyal bedienen, dass er optimal eigentlich mit mir zufrieden ist. Ich drück's mal so aus. Und daraus entsteht ein Dienstleistungsgedanke. Wir verstehen uns als Dienstleister. Ja, weil der Patient, der reinkommt, bezahlt uns. Ich verteile nur das Geld, das sage ich meinen Mitarbeiterinnen immer. Ja, das heißt, allein dieses Customer Care ist was ganz Entscheidendes. Und diese Dienstleistung haben wir um den Patienten herum aufgebaut. Wir haben seine Bedürfnisse, wir hören uns in seine Bedürfnisse rein und die befriedigen wir. Nicht, ich mache nicht das, was ich gerne mache. Ich mache das, was ich dem Patienten, sagen wir mal, schulde. Und da bilde ich mich auch entsprechend aus. Da war Zerek eigentlich am Anfang eigentlich diese Idee, direkt zu versorgen, eine Spritze, keine Abdrücke mehr. Das ist aber im Grunde genommen ja jetzt perfektioniert. Das ist ja gigantisch gut geworden. Ja, das war am Anfang schon mühsam. Ja, aber der Weg ist das Ziel, sage ich ganz einfach mal so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass wir da wirklich durch diese Haltung, das ist eine persönliche Geisteshaltung, sicherlich sehr weit gekommen sind. Und das wird auch sehr geschätzt von unseren Patienten. Wir kriegen es immer wieder gesagt. Die Trinkgeldkasse von meinen Mädels wollen sie nicht sehen.
Das ist, finde ich, einen schönen Satz. Der Patient ist unser Arbeitgeber. Das ist ja auch richtig so. Aber Sie lieben auch Ihren Beruf, offensichtlich. Also Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Sie arbeiten wollen. Sonst hätten Sie Ihren Laden nicht so gut durchstrukturiert. Das kommt ja auch hinzu, ne? Dass man eigentlich ja nur gut arbeiten kann, wenn man seine eigene Arbeit so strukturiert, dass auch alle wissen, wie es laufen soll und dass man entspannt arbeiten kann, diese Dienstleistung auch erbringen kann. Ne?
Also meine Mädels wissen, 18 Uhr ist Dienstzeit, also Schluss, dann sind wir fertig. Ja. Wir sind absolut planbar. Das ist ja auch für meine Mitarbeiter unendlich wichtig. Ich habe wirklich den Luxus, dass meine Mädels das zu schätzen wissen. Ja, also sie werden böse, wenn es länger geht, aber die haben dann auch 8 Stunden wirklich intensiv gearbeitet, weil es ist halt getaktet, aber das funktioniert. Und da muss man, da reden wir wieder über Disziplin. Ja, wir reden über Ausdauer. Ja, das auch zu tun und das auch durchzuhalten. Ja, da darf man nicht einknicken. Das ist wirklich so. Diese Strukturierung macht ganz, ganz viel aus. Ja, und bei uns sind die Arbeitsabläufe auch klar definiert. Man weiß ganz genau, was man zu tun hat. Das ist immer das gleiche Prozedere und es werden nur kleine Stellgrößen noch verändert, was es aber fürs Personal auch einfach macht. Ich sage bei mir, wenn eine Helferin einigermaßen was im Kopf hat, weiß sie nach 10 Tagen, wie der Laden rennt.
Ja, da sind wir beim Thema Personal. Karl-Heinz Schnieder hat es schon eben angesprochen, dass wir da ja noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen, weil Sie gesagt haben, Sie haben auch keine großen Probleme, Personal zu finden, qualifiziertes Personal zu finden. Darum geht's ja. Strukturiertes Arbeiten ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das hört man aus vielen Praxen, dass das Personal daran verzweifelt, wenn es heute hü und morgen hot geht und keiner weiß, wo es langgehen soll und ständig alles geändert wird und die Mitarbeiterinnen dann auch nicht mitgenommen werden bei solchen Veränderungen, die ja nötig sind. Wie schaffen Sie das? Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn also jetzt eine Mitarbeiterin geht? Gibt ja viele Gründe, warum man sich trennt oder warum jemand gehen möchte oder muss. Wie finden Sie neue Mitbewerber? Schalten Sie noch Anzeigen oder kommen die sozusagen von alleine?
Wir schalten mal eine Anzeige, um das nonchalant auszudrücken. Meine Mädels sind ja auf Insta, auf Facebook und sonst wo unterwegs. Meine Tochter ist in der Dentalfamilie. Ich bin da gar nicht so unterwegs. Wir gehen ans Arbeitsamt, auch ein spannendes Thema. Wir haben jetzt tatsächlich eine syrische Zahnärztin eingestellt, die noch nicht arbeiten darf, aber als Zahnarzthelferin arbeiten darf. Und dann versuchen wir das. Ja, da geht ich habe natürlich auch den Luxus, dass ich ein Stammteam habe, teilweise schon 20 Jahre Stehzeit in der Praxis, die dann auch sehr flexibel reagieren. Also auch die Mütter mit Kindern reagieren flexibel, wenn jetzt mal Personalnot ist. Aber dann geben wir hinter den Kulissen Gas und versuchen, dieses Personal auch zu finden und dann auch einzustellen. Ja. Aber es ist so, dass mittlerweile, ich habe auch im Arbeitsamt telefoniert, tatsächlich diese syrische Zahnärztin auch übers Arbeitsamt kam. Da suchen Leute die Jobs, auch wenn sie ungekündigt sind mittlerweile. Das läuft tatsächlich gar nicht mal so über irgendwelche Agenturen. Manche Leute sind unzufrieden, wollen kürzere Wege haben, die Strukturen stimmen nicht oder es wird ihnen auch zu langweilig nach einer gewissen Zeit. Ich versuche meinen Mitarbeiterinnen auch neue Aufgaben delegieren, zuzuschustern. Meine Damen scannen alle. Die lieben das. Ich mache überhaupt keine Vorscans mehr. Ich komme nur noch zum Präparieren ins Zimmer. Muss noch betäuben. Dann ist alles schon vorbereitet und dann mache ich mein Provisorium und dann fräst die Krone schon so ungefähr. Ja, das geht mittlerweile, CAD/CAM. Ja, und das ist für die natürlich toll, weil sie eine Aufgabe haben. Oder wenn wir Schienen machen, das läuft bei uns digital. Dann schicken die ins Labor, machen das, haben alles gescannt. Ich gucke einmal kurz drauf. Toll.
Wie qualifizieren Sie Ihr Personal? Gehen Sie gemeinsam auf Fortbildung? Machen Sie gemeinsam Events oder schicken Sie die auch dann zu Fortbildungsangeboten, um die fit zu machen für solche neuen Herausforderungen?
Es liegt auch an mir, mich mal hinzusetzen und den Damen das zu zeigen, wie es geht. Das ist das, was wir auch tun. Ich habe gestern Abend gerade Fortbildung für die Kolleginnen gemacht. Ja, wir machen ja sehr viel CAD/CAM. Es gibt immer wieder mal so Fallstricke, wo einfach Fälle diskutiert werden müssen, wo wir, Optimierung durchgehen. Ich habe mittlerweile 27 Jahre CAD/CAM-Erfahrung. Ja, die gebe ich natürlich weiter und dadurch kann ich halt auch skalieren. Das mache ich aber auch mit dem Personal. Das nächste, was bei uns jetzt ansteht, ist tatsächlich nochmal ein Scan-Tag, wo wir 2 Stunden oder 1 Stunde die Praxis zumachen und nochmal die Scan-Pfade durchgehen. Ja, einfach zu wissen, dass es sauber funktioniert, wenn es da mal Probleme gibt. Aber die sind pfiffig, die können das in der Regel sehr schnell. Da bilden wir selber aus. Und wenn Sie auf Fortbildung gehen wollen, ich bezahle, die Mädels gehen. Das ist selbstverständlich.
Sehr gutes Konzept. Das lohnt sich auch offensichtlich.
Das lohnt sich absolut.
Das sorgt für treue Mitarbeiter. Wie organisieren Sie das? Weil sind ja viele Berater unterwegs, die dann erklären, ja, Sie müssen jeden Monat oder jede Woche eine Teambesprechung machen. Sie müssen das alles niederlegen. Sie haben Ihre Praxis durchstrukturiert. Wie organisieren Sie das, dass das Team auch untereinander miteinander klarkommt, dass neue Ideen auch aus dem Team kommen, dass Sie neue Ideen ins Team geben können? Läuft das organisiert? Vermutlich, ne?
Morgen früh, 8 Uhr, Teambesprechung. Aber da gibt's die Ostereier zu Ostern, Entschuldigung. Ja, also nein, wir machen grundsätzlich einmal im Monat eine große Teambesprechung, wo alle da sind. Meine Mitarbeiterinnen haben mittwochs morgens eine halbe Stunde, einfach so Frühstückszeit, wo sie interne Abläufe, die vielleicht nicht gut laufen, mit meiner ZMV, das ist so ein bisschen unsere Chefsekretärin, die auch so diese Führungsaufgaben wahrnimmt, weil sie sieht ja auch die Fallstricke in der Verwaltung, wenn irgendwas nicht gut funktioniert oder im QM nicht funktioniert. Die sprechen sich selber ab, die stimmen sich selber ab. Ich interveniere nur, wenn irgendetwas nicht läuft. Ich will auch nicht wissen, warum etwas nicht geht, sondern ich will wissen, wie es geht. Ja, das ist auch eine andere Haltung. Das Ja-Aber heißt immer Nein. Ja-Aber gibt's bei uns nicht.
Klare Ansage.
Viele Praxen im Bereich der humanmedizinischen niedergelassenen Ärzte beklagen eine Abwerbung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Krankenhäusern zugeordnet werden. Die zahlen besser, haben bessere Arbeitsbedingungen. Das liegt im Grunde daran, dass sie die in der Vergangenheit oft zu schlecht bezahlt haben. Es gibt den schönen Spruch, wer mit Bananen bezahlt, bekommt Affen. Und da Sie Ihre Menschen ja oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend ausbilden und auch anleiten, gehe ich mal davon aus, dass Sie ein anderes Vergütungssystem haben.
Also wir haben letztes Jahr, und es wird auch dieses Jahr wieder so sein, wenn man jetzt, also 13. Monatsgehalt ist bei uns Pflicht, das kommt automatisch. Ist zwar vertraglich nicht vereinbart. Wir haben letztes Jahr die Inflationsausgleich noch dazu bezahlt. Also meine Mitarbeiterinnen haben 14 Monatsgehälter bekommen. Ganztagshelferin kommt auf fast 40.000 Euro brutto. Das ist schon ganz ordentlich. Und wir schauen, wenn Not am Mann ist, dass wir den Mitarbeiterinnen auch unter die Arme greifen. Ich habe jetzt eine alleinstehende Mutter mit 2 Kindern. Wenn die ein bisschen mehr arbeiten will, Überstunden werden großzügig vergütet oder großzügiger Freizeitausgleich. Auch das müssen wir tun und tun wir ganz einfach. Und Ziel ist immer deswegen, dass Geldes keiner geht. Plus, dass wir halt einmal im Jahr mindestens, also einmal im Jahr machen wir diesen großen Event. Ja, Wunsch war jetzt wieder mal Städtetrip. Nehme ich auf, höre ich hin. Das ist für uns machbar. Klein Aal war Robinson Club, 3 Tage, Oktoberfest etc. pp. War legendär. Also das Bild hängt bei uns im Praxiseingang, bleiben alle Patienten stehen. Aber das nimmt die Mädels mit. Da ist dann anschließend auch wirklich das schweißt zusammen. Ja, und man sieht das, ich will das auch haben. Ich will das Personal mal außerhalb der Praxis sehen. Ja, die verhalten sich ja, da sieht man auch, wie ist die Stimmung, wie ist das Verhalten untereinander, das Verhältnis untereinander. Das ist mir persönlich wichtig. Die Zeit nehme ich mir. Die ist für mich eigentlich immer entscheidend und auch für meine Frau auch. Ich bin auch dieser Puffer in der Praxis. Ich bin ja der einzige Mann unter 13 Frauen. Ist manchmal nicht ganz einfach, ja. Hat man manchmal ein bisschen Spaß, man muss ja manchmal den Stoßdämpfer spielen, aber das funktioniert sehr gut. Ich habe meinen Mädels ja angedroht, was macht ihr ohne mich mal irgendwann?
Ich habe das ja erleben dürfen, den kleinen Aal. In der Tat, sie hatten ihr gesamtes Team dabei und die Stimmung war tatsächlich sehr ausgelassen und sehr fröhlich. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Webseite kommen. Sie hatten ja dann auch interveniert im Rahmen eines Vortrages und gesagt, sie bräuchten keine. Es gibt andere Berater, die sagen unbedingt, das ist die Visitenkarte der Praxis, da die orientiert sich zum einen in die Richtung der Patienten, auch der Neupatienten, zum anderen in die Richtung des Personals. Also es ist schon der Ausdruck einer gewissen Praxiskultur. Das sehen Sie anders.
Der alte Professor Gutowski hat mal gesagt, überzeugen können wir nur durch Leistung. Das war das eine. Wir leben tatsächlich von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das ist für mich die wertvollste Werbung, die ich haben kann. Die kostet meine Leistung. Die muss gut sein. Die muss verlässlich sein. Und kostet mich zumindest finanziell nichts. Wenn ein Patient Beschwerden hat oder wenn irgendwo jetzt, es geht ja auch mal was schief, dann sind wir kulant. Dann sind wir da. Und das machen wir sofort. Nicht erst nach großen Diskussionen etc. pp. Ja. Und das ist was, glaube ich, das ist Werbung, die beim Patienten viel besser ankommt als eine tolle Homepage, wo sie draufschreiben, wie schön sie sind und wie toll sie sind. Ich sehe das ja teilweise auch auf Instagram von meiner Tochter. Da wird mir manchmal schwummerig. Ich sage es einfach mal so. Das hat eigentlich mit einer Praxis-Visitenkarte wenig zu tun. Und wir sind hier in der Region. Grundsätzlich sind wir zum Anfassen da. Ja, also ich habe Kontakt mit meinen Patienten, wenn ich die irgendwo auf dem Weinfest sehe, dann sage ich Hallo und oftmals trinkt man sogar noch einen miteinander. Ja, das gehört auch irgendwo dazu, aber da brauche ich kein Insta für. Da brauche ich auch keine Homepage für. Ja, und die Öffnungszeiten, das ist ja alles über Yameda irgendwo hinterlegt. Das wissen unsere Patienten auch. Ja, also ich bin davon nicht überzeugt, ich überlasse das meiner Tochter, ich überlasse das der nächsten Generation. Wenn sie glaubt, das zu brauchen, soll sie es tun. Ich habe bis jetzt keine Notwendigkeit gehabt. Mein Bestellbuch bestätigt mir das.
Okay, ja, das wollte ich gerade fragen, ob Ihre Tochter das dann irgendwann sicherlich anfangen wird, weil die Situation eine andere ist. Sie ist nicht sie, sie ist eine eigene Person, macht eine eigene Zahnmedizin und tritt sicherlich auch nicht ganz kleine Fußstapfen, aber ich glaube, werden sie gut vorbereitet haben, so strukturiert, wie sie sind. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich finde, das Mund-zu-Mund-Propaganda ist sicherlich der Punkt. Professor Riegel hat mal gesagt, derjenige wird in Zukunft bei den Patienten erfolgreich sein, der das Vertrauen seiner Patienten hat. Das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt. Aber unabhängig davon geht es am Ende ja dann doch immer auch ums Geld, um die Wirtschaftlichkeit. Und Sie haben schon gesagt, man braucht einen guten Steuerberater, man muss die Dinge rechnen können. Das heißt, man muss auch die entsprechenden Zahlen haben. Wie wichtig ist für Sie die Wirtschaftlichkeit der Praxis? Wie gehen Sie mit diesem grundlegenden Thema um?
Ich bin ein Chartleser. Ich kann Ihnen auf den Tag genau sagen, wie die Praxis zum Vorjahr steht. Das mache ich prinzipiell einmal am Tag. Ist konstant. Was mich immer geärgert hat, war, dass wenn Sie einen Heilungskostenplan hatten, 70% in der Regel Labor, 30% Zahnarzt. Und da ist eigentlich das gigantische Wirtschaftlichkeitspotenzial einer Zahnarztpraxis. Gerade im ZE-Bereich, weil wir machen alle Zahnersatz. Und wir haben das einfach mal quergerechnet und die Entwicklung hat uns einfach recht gegeben. Also die Zahlen im Eigenlabor, ich würde sie jetzt ungern, sag mal, präsentieren, aber sie sind tatsächlich genannt worden, auch auf der Fortbildung. Wir liegen bei über 400.000 Euro Eigenlabor mittlerweile als Zahnarztpraxis. Ja, das ist irre, weil das gesamte Festsitzende abzubilden ist über CAD-CAM. 2011, 2012 bin ich von unserem Steuerberater und Professor Steele angesprochen worden, also der Konz-Koryphäe in Heidelberg, dass wir mal uns die GOZ angucken, welche Behandlungen sind am wirtschaftlichsten. Bei der alten GOZ kam schon raus CAD-CAM und Implantologie. Es ist leider so. Wir haben damals uns die Mühe gemacht, dass jeder Behandler mal seine Behandlungszeiten aufgeschrieben hat. Wie lange braucht er für irgendetwas? Kinderzahnheilkunde ist noch relativ lukrativ und Parodontologie. Aber mehr ist es dann auch nicht mehr. Und Professor Steele ist ja absolut minimalinvasiv unterwegs, Reparatur von allem und so weiter. Ich habe ja bei ihm auch gelernt. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Wir haben diesen Vortrag nicht mehr halten können, weil ich die neue GOZ kam und ich wollte nicht alles nochmal neu schreiben. Mir war es dann zu viel, ich sage es ehrlich. Aber diese Analyse war für mich eigentlich entscheidend, diesen Weg weiter zu verfolgen. Wir haben uns wirklich mal die Mühe gemacht zu rechnen. Und dann sieht man schon die unterschiedlichen Sektoren der Zahnheilkunde, die lukrativ sind. Ja, und es war aber für uns auch zum Beispiel in der Praxis klar, wir kommen im Jahr vielleicht auf 80 Implantate. Wir haben relativ hohe Fallzahlen. Das ist nicht lukrativ auf Dauer. Ja, aber wir machen in der Woche 20 Cervix. Ja, aber wir machen keine 20 Implantate. Das ist das Spannende. Ja, und dann sind solche Wirtschaftlichkeitsentscheidungen einfach auch mal dem Taschenrechner geschuldet. Es gibt ein schönes Buch von Dobelli. Der hat die Essays für die Zeit und die FAZ geschrieben. Die Kunst des klugen Handelns und des klaren Denkens. Sensationell. Ja, wenn alle in eine Richtung rennen, der Säbelzahntiger, Urzeit, laufen alle davon. Den gibt's heute nicht mehr. Setzen Sie sich auf einen Stuhl, nehmen den Taschenrechner in die Hand und Sie kommen zu komplett anderen Ergebnissen. Haben wir getan.
Aber das verlangt ja von Ihnen auch, gerade jetzt auch mit Blick auf die Praxisnachfolge, dass Sie das auch immer wieder nochmal nachjustieren. Ne? Weil ja, die Dinge werden sich verändern. Die Prothetik nimmt ja prinzipiell auf die Dauer auch ab. Die Babyboomer sind jetzt noch diejenigen, die sicherlich relativ viel brauchen. Aber die nachfolgenden Generationen, die jungen Menschen, die jetzt so um die 20, 30 sind, werden perspektivisch weniger Prothetik brauchen oder weniger Zerrek-Versorgung, Inlays, Onlays brauchen, als wir, ne, wir sind ja ähnliche Generation, als wir in dem Alter mit Mitte 20 bis Mitte 30, wo wir dann in der Regel ja schon größere Versorgung zum Teil hatten. Vermitteln Sie das? Wie sehen Sie das in die Zukunft Ihrer Praxis? Die soll ja weitergehen und Sie haben ja Nachfolgerinnen und vielleicht auch noch weitere Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, die da weiterarbeiten werden. Wie werden die damit umgehen können, mit diesem Thema Wirtschaftlichkeit, mit dem immer wieder neu rechnen müssen auch? Was machen wir? Welche Nischen besetzen wir? Denn Sie haben ja auch gesagt, Nische gucken war für Sie ein wichtiges Thema, um nicht das zu machen, was alle anderen auch schon machen.
Ich drücke es so aus, wir waren auf der internationalen Dentalschau in Köln wieder mal, haben dann, da waren wir vor 20 Jahren, waren jetzt mal wieder da, vor 20 Jahren waren die Implantatstände, die ganz großen Stände. Jetzt, zurzeit CAD-CAM-Scanner, Drucker, Riesenmarkt, sind wir natürlich ein bisschen vorneweg. Ästhetik ist ein Thema, stellen wir so ganz sukzessive um. Meine Tochter wird auch neue Ideen bringen aus Krems und auch von der Uni und auch aus anderen Praxen. Und dann werden wir uns hinsetzen und das einfach mal den Markt eruieren, an unseren Patienten auch analysieren, wie ist die Nachfrage. Dann werden wir schauen, ob wir dort rein investieren, sinnvollerweise oder auch nicht. Ja, das können Sie ja einfach an den Fallzahlen mal hochrechnen. Wie viele Fälle haben Sie dann wirklich? Ja, und das ist schon dann ganz spannend. Ja, also insofern schaue ich mir mal an, wo die Trends hingehen, wo die Reise hingeht. Ich sehe es momentan noch nicht so auf dem absteigenden Ast. Gut, mich betrifft es als Generation nicht mehr. Ich muss ganz klar sagen, aber meine Tochter hat die Möglichkeit, die Implantologie noch komplett reinzunehmen. Ja, also Potenzial in dieser Praxis ist noch ganz viel da. Ja, also da kann jeder noch so ein bisschen gucken, was er dann auch noch integrieren kann und will. Ja, aber ich habe die wirtschaftliche Basis, glaube ich, jetzt einfach mal so geschaffen, dass die Entscheidungsmöglichkeit einfach auch da ist.
Das ist sehr gut. Wie sieht das aus mit dem Patientenklientel in der Altersdurchmischung? Weil man sagt ja immer so, wenn man älter wird in der Praxis, nimmt man seine Patienten so mit. Die waren anfangs dann so alt oder knapp älter oder jünger als man selbst. Und dann altern die mit einem mit. Und eigentlich lebt man ja dann auch davon, dass neue, junge Patientinnen und Patienten nachkommen, ne? Um die Mischung weiter zu haben.
Ist bei uns tatsächlich so. Vielleicht sind wir im Geiste jung geblieben. Mit 4 Kindern, dann haben wir natürlich unsere Kinder, die auch in dem Mikrokosmos hier groß geworden sind, die dann ihre Freunde haben und dann die Bekannten haben. Dann die jüngere Kollegin, die wohnen ja alle in der Region, die bringen ja auch ihre Bekannten und Kinder und so weiter mit. Also wir dürfen über zu wenig Arbeit definitiv uns nicht beklagen. Ich habe heute mal ins Buch geguckt, selbst meine Kolleginnen sind 6 Wochen im Voraus dicht. Ja, das ist schon der helle Wahnsinn, auch nach 27 Jahren zu sagen zu können, oh, anders, wir können uns unsere Patienten tatsächlich aussuchen. Mhm. Wir müssen nicht alles machen. Ist Luxus.
Das ist aber auch schon, sage ich mal, sicherlich ein Gefühl von Zufriedenheit und Befreiung, sagen zu können, man hat sich so organisiert, dass man die Praxis so führen kann, dass man damit zufrieden ist.
Ja, absolut. Also wir haben jetzt ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich war am Wochenende auf Daisy-Fortbildung. Vielleicht auch ein Thema nochmal für diesen Podcast. Uns ist aufgefallen, dass tatsächlich 50% der Leistungen in der GOZ, wenn sie zwischen 2,3- und 3,5-fach abgerechnet werden, noch nicht mal 50% des BEMA-Honorars abbilden.
Ja, das ist,
das ist
so.
Ja. Irre. Also ja. Wir gehen jetzt tatsächlich an zur Honorarvereinbarung über, wir machen da nicht mehr mit. Also wir passen alles zumindest dem BEMA-Niveau jetzt an. Aber das bedeutet wieder dieses berühmt-berüchtigte Zauberwort tun. Man muss es tun und man muss da durch. Ja, ich gehe auch das Risiko und nehme das Risiko in Kauf, dass wir vielleicht 1 oder 2 Privatpatienten verlieren, denen es nicht passt. Aber die GOZ, wenn es normal versichert ist, deckt das ja auch ab in der privaten Krankenversicherung. Aber es kann nicht sein, dass wir den Privatpatienten billiger behandeln als den Kassenpatienten. Das Spiel spielen wir nicht.
Lassen Sie uns vielleicht jetzt so zum Schluss unserer Sendung noch einmal in die Zukunft schauen. Als wir zusammenstanden in Klein Aal, da sagten Sie mir auch voller Stolz, ich arbeite heute weniger. Ich mache heute mehr Freizeit und Urlaub und ich habe auch eigentlich nicht weniger Geld im Portemonnaie. Das ist ja eigentlich ein Zustand, den man ja irgendwo auch anstrebt, wenn man viele Jahre im Beruf gewesen ist. Jetzt ist der Dr. Zimmermann nicht mehr Zahnarzt. Er ist Berater geworden, Praxislaborator und Laborberater. Wir sind auch ein Podcast für Laboratorien und nach Ihrer Aussage ist ja die Zukunft der Laboratorien nicht so goldig. Aber wenn Sie jetzt Laborberater wären, was würden Sie denn den gewerblichen Laboren als zentralen Tipp geben?
Ich würde schon mir überlegen, die Digitalisierung absolut voranzutreiben. Ich erlebe das jetzt so im Kollegenkreis, da werden sich Scanner gekauft, weil man halt nicht mehr abformen will. Aber man ist in Anführungszeichen entweder zu feige oder traut sich nicht heran an die digitale Fräsinfrastruktur hinten dran. Und da ist schon eine Menge Potenzial noch drin. Ich erlebe das so ein bisschen ich bin ja so halb Südtiroler, ich drück's mal anders aus. In Geis steht Zirkonzahn, der Hauptsitz. Das ist für die Zahntechnik der Guru der digitalen Zahntechnik. Ja, also Enrico Steger ist auch brillant. Ich war schon in der Fabrik. Die Fräseinheiten sind sensationell. Die Software ist hervorragend. Die Heidelberger Uniklinik arbeitet mit Zirkonzahn. Der hat das ja eigentlich alles schon integriert. Aber dahingegen würde ich mich orientieren, weil es wird kommen, weil die Generation auch meiner Tochter definitiv jetzt ein digitales Staatsexamen machen wird. Düsseldorf hat es schon. Ja, das heißt, die werden schon im CERIC so weit ausgebildet, dass dort eine Verlinkung her muss. Ja, und ich gibt nicht mehr so viele Bereiche aus meiner Sicht, die jetzt noch dieses Old-Fashioned Zahntechnik brauchen. Da wird der Generationenwechsel kommen. Also wenn wir abtreten, das sind noch 10 Jahre, dann würde ich schon gucken, dass ich voll digital unterwegs bin.
Mario Maschall und ich sind beide auch überzeugte Förderer der Niederlassungsfreiheit. Also wir wollen wirklich junge Zahnärzte motivieren, in die Niederlassung zu gehen. Jetzt ist der Dr. Zimmermann Praxisgründungsberater und hat eine junge Zahnärztin, die plant, sich in Edenkoben niederzulassen. Da gibt es aber eine sehr marktbeherrschende Praxis, Dr. Zimmermann. Sie sind aber jetzt die Beraterin dieser jungen Zahnärztin. Würden Sie ihr raten, sich dort niederzulassen? Und wenn ja, mit welchem Konzept?
Das Problem wird sein, wir haben hier vor 7 Jahren vor 10 Jahren auch eine Großpraxis noch bekommen. Das ist spannend, ja, ich müsste lügen, ich glaube 12 Behandlungsstühlen. Die ist ungelogen 500 Meter weiter weg hier. In diesem Falle würde ich es mir überlegen, an Ihrer Stelle. Ja, also sie hat natürlich uns als Konkurrenz oder hätte sie als Konkurrenz. Ich kann nicht sagen, ob der Markt gesättigt ist oder nicht.
Aber Sie würden ihr grundsätzlich zuraten, sich niederzulassen.
Vielleicht auf jeden Fall.
Dann nicht in Edenkoben, sondern am Nachbarort, einen Ort weiter.
Ja,
und was wäre in wenigen Worten das Konzept? Was würden Sie ihr raten? Wie soll sie es tun?
Ich kann nur sagen, bedürfnisbezogen. Ich sage immer, ich drücke es mal ganz krass aus. Ich habe einen guten Freund, der uns implantiert. der ist hervorragender Implanteur. Der macht das immer so ein bisschen, ich drück's als zahnärztliche Selbstbefriedigung aus. Die machen das, was sie gerne machen. Ja, aber das ist immer die Frage, braucht es der Patient? Ich persönlich würde nie in eine schwerpunktimplantologische Praxis reingehen. Das ist für mich ein Tool, was ich brauche, um im Prinzip Situationen aufzulösen. Aber grundsätzlich sind wir konservativ aufgestellt. Ich mache lieber erstmal die Endo. Ich habe ja alle Optionen noch für die Zukunft. Und ich verursache dadurch auch nicht die Riesenkosten. Das wissen unsere Patienten auch. Wir kämpfen um die Zähne. Und dieses, sagen wir, erhalterische im Vordergrund ist sicherlich nicht das Schlechteste. Es gibt bei uns die Implantate als Beispiel, ja, aber ich arbeite nicht auf Zahnersatz hin. Bei uns ist ganz viel in unserer Generation Austausch. 25 Jahre, 30 Jahre, das ist für uns ein gefundenes Fressen, wo jetzt die Präzision da ist. Es ist Zirkonoxid am Markt. Das funktioniert hervorragend. Und da verdienen wir jetzt unser Geld. Vor 25 Jahren hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, aber das ist halt einfach die Vision oder der Blick in die Zukunft gewesen und auch die Sicht der Dinge, wie sie sich halt entwickelt haben. Ja, das war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bill Gates und Steve Jobs hatten auch dieses Glück. Ich bin halt nur kleiner. Ja, also.
Ja, das war ein sehr schöner Schlussgedanken, Herr Dr. Zimmermann. Vielen lieben Dank für dieses sehr aufschlussreiche, sehr informative und sehr unterhaltsame Gespräch mit sehr vielen klugen Gedanken. Ich glaube, einen wichtigen Punkt können wir schon auf jeden Fall weitergeben. Strukturieren Sie Ihre Arbeit. Das ist, glaube ich, der Appell, den man, egal in welcher Phase so eine Praxis steht, immer wieder nur rausgeben kann. Man muss seine Dinge ordentlich auf die Kette kriegen, damit man erfolgreich arbeiten kann. Ja, vielen lieben Dank. Ich finde das sehr faszinierend und sehr toll. Also danke auch an meinen Kollegen Karl-Heinz Schnieder für den tollen Tipp, Sie einzuladen. Es hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. War mir eine Ehre, mit Ihnen zusammen sein zu dürfen.
Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Viele tolle Gedanken, Anregungen und Informationen bekommen. Meine Damen und Herren, das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Christian Zimmermann und seinen Beweggründen und Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Praxisführung und berufliche Zufriedenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt ihn jeden ersten Donnerstag im Monat mit einer neuen Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wir hoffen, Sie haben interessante Ideen und Anregungen aus diesem Gespräch mitgenommen und danken Ihnen herzlich fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.